Herzlich willkommen bei Glaube ist fragwürdig. Ich weiß, wir sagen hier öfter, dass wir heute einen ganz besonderen Gast zu Gast haben, aber dieses Mal ist es wirklich ein ganz besonders besonderer Gast, nämlich Rudi Borowski, der im Sommer 2025 sage und schreibe 100 Jahre alt geworden ist. Und ganz ehrlich, mit einem 100-Jährigen habe ich bisher noch nie gesprochen. Umso größer ist die Freude und auch unsere große Dankbarkeit, dass wir hier bei dir sitzen dürfen. Und das geht Hanna genauso wie mir, denn lieber Rudi, es ist für uns eine ganz große Ehre, dass wir heute bei dir im Wohnzimmer, also nicht wie sonst irgendwie so am Schreibtisch irgendwo im Arbeitszimmer oder so, sondern heute live bei dir im Wohnzimmer sitzen dürfen und dir Fragen zu deinem Leben stellen dürfen. Denn wenn man mal so auf 100 Jahre Leben zurückblickt, dann ist das ja nicht einfach nur eine ganz lange Lebensspanne, sondern das war ja auch ein ganzes Jahrhundert voller Geschichten. Also du hast ja Welten erlebt, Rudi, die es so heute nicht mehr gibt. Also Zeiten, in denen das Leben ganz anders funktioniert hat, in denen Gemeinschaft, Alltag und Kindheit eine ganz andere Bedeutung hatten. Und in denen sich auch die großen Umbrüche der Geschichte schon ganz früh angekündigt haben. Und heute in diesem Gespräch, da wollen wir uns mal ganz ruhig und Schritt für Schritt dieser Sache nähern, deiner Geschichte einmal nähern. Nicht mit großen Thesen, sondern mit ganz ehrlichem Interesse an deinem persönlichen Weg, an deinen Erinnerungen und an dem, was dich geprägt hat. Rudi, ich habe lange genug geredet, lass mal anfangen. Wenn wir dafür mal ganz an den Anfang bei dir hingehen. Kannst du uns mal mit hineinnehmen in deine frühe Kindheit? Wo bist du aufgewachsen? Und was sind die ersten Bilder oder Erlebnisse, die dir heute noch ganz lebendig vor Augen stehen?
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich aufgewachsen bin in einem Dorf, das hieß Dageröse. Und da habe ich meine frühe Kindheit bei meinen Großeltern erlebt. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass meine Mutter den ersten Mann verloren hat und sie hat dort in Dageröse wieder eine neue Heimat angefangen. Und so bin ich dann in Dageröse geboren und habe dann mitgekriegt, also das Dorfleben war für mich etwas anderes, weil ich Stadtleben hinterher ja dann auch mitgekriegt habe. Also es war etwas Schönes. Ich habe das Vieh, Kühe kennengelernt. Ich habe Gänse gesehen und habe da Freude dran gehabt, muss ich sagen, die ganzen Tiere da. Schweine will ich ja gar nicht so erwähnen, aber das war ein Erlebnis, will ich mal sagen, so in meiner frühen Kindheit.
Ja, dank dir. Und hast du als Kind denn schon selbst das Gefühl dafür gehabt, wer Hitler war oder wie die politische Lage damals aussah?
Nein, ich konnte da in meiner Kindheit es gar nicht so wahrnehmen. Erstmal Hitler als Person und so, da war ich ganz darauf angewiesen, was meine Mutter mir erzählte und auch meine älteren Geschwister mir gesagt haben. Also von selbst habe ich da nicht irgendwie eine Veränderung gespürt, sondern ich wurde ganz auch in Bezug auf die Wahl von Hitler darauf angewiesen, dass meine Mutter und meine Geschwister mich darauf aufmerksam gemacht haben, ja, was der Hitler bedeutet, woher er kam, also die Partei NSDAP gegründet hat und so weiter. Das wurde mir alles erzählt.
Und wie wurde das bei euch zu Hause gehandhabt? Also habt ihr das besprochen zu Hause? Haben deine Mutter oder deine Geschwister da eigentlich lange drüber nachgedacht oder viel drüber gesprochen?
Haben die ja überlegt, sollen wir diesen Hitler wählen oder den anderen wählen? Und da wurde für und wieder erwähnt. Und da habe ich dann mitgecrasht, dass also meine Mutter und auch meine Geschwister gesagt haben, also weil Hitler hat den großen Vorteil, also einen großen Vorteil in der Wahl, dass er versprochen hat, die Arbeitslosigkeit, das ist mir noch so im Sinn gewesen, dass ja zwischen dem Ersten Weltkrieg und 1933 eine große Arbeitslosigkeit da war. Und da haben die dann diskutiert und gesagt, also Hitler hat versprochen, diese Arbeitslosigkeit aufzulösen, dass jeder eine Arbeit hat. Und dann kam die wirtschaftliche Frage da ins Gespräch, habe ich auch so mitgekriegt, was Hitler alles in der Wirtschaft, die Wirtschaft war ja ziemlich zusammengebrochen damals nach dem Ersten Weltkrieg, was er da so bewirken kann, nicht? Und da habe ich dann auch mit überlegt, also wenn es so ist, dass er die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaft wieder ganz aufbauen kann, dass es uns alle besser geht. Das waren dann so meine Überlegungen. Und dann kam es ja dazu, dass sie aufgrund meiner Frage hin, wollt ihr nun den Hitler wählen oder so, nicht? Da war dann sehr neugierig. Und da haben die gesagt, also das, was wir denken, das, was ich eben erwähnt habe, Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, alles aufgebaut wird. Und da haben die dann sich entschlossen, den Hitler zu wählen. Das habe ich dann mitgekriegt. Das waren dann diese Fragen, die da aufgekommen sind. Hitler wählen oder nicht wählen. Also, und hinterher hat sich das ja erwiesen, dass er alle Parteien, die 30 Parteien, und das ist ja heute auch so bei der Wahl, nicht, die sich da aufgestellt hatten, die hat Hitler sofort alle abgeschafft. Es galt nur eine Partei, nämlich die NSDAP. Und das habe ich auch als junger Mann schon mitgekriegt. War ein, für mich immer ein Indiz, also der Mann ist wählbar, nicht, dass er, aber dass nur eine Partei denn da war, das war für mich etwas, naja, Bedenkenswertes, ne?
Und hast du diesen Wandel hin zu einer schrecklichen Diktatur denn auch ganz konkret in deinem Alltag gespürt?
Ja, das habe ich gemerkt. Und zwar will ich mal anfangen. Morgens in der Klasse haben wir immer vorher ja gesagt, den Lehrer begrüßt mit Guten Morgen. Und da kam auf einmal die Änderung. Da kam der Lehrer rein und wir mussten die Hand heben, Heil Hitler sagen. Das war der Morgengruß. Und das war die erste Auffälligkeit, dass da eine irgendwie, das habe ich hinterher erkannt, eine Diktatur irgendwie entstanden ist, nicht?
Hat sich das bei euch eigentlich auch im Unterricht so bemerkbar gemacht? Also hast du bei den Schulbüchern oder im Unterricht selbst so Veränderungen gespürt?
Ich hatte ja das auf dem Dorf auch schon irgendwie mitgekriegt, dass die Schulbücher irgendwie anders waren, will ich mal sagen. Und die Schulbücher wurden dann von Hitler sofort auf die Parteilinie ausgedehnt. Und da waren die Schulbücher dann darauf programmiert, was wir dann lesen durften. Geschichte von Hitler war dann da bekannt gegeben in den Schulbüchern. Und soweit wir dann lesen konnten, haben wir in diesen Schulbüchern dann erstmal diese Parteigeschichten dann von Hitler gelesen. Und ansonsten Natur und so war natürlich auch in den Schulbüchern, so wie heute ja auch, alles schön beschrieben. Aber es war auffällig, dass die Schöpferkraft nicht so hervorgebracht wurde, woher das alles so geschehen ist. Die Schaffenskraft, das Gott sozusagen, das war nicht so dargestellt in den Schulbüchern. Also es war mehr die Schaffenskraft dargestellt. Ja, die Wissenschaftler sagten ja, die Erde ist durch einen Urknall und so. Also das war mehr diese Schaffenskraft Gottes, war mehr abgewertet, dass die Natur selbst alles hervorgebracht hat. Und so stand es in den Schulbüchern drin.
Und wie war das eigentlich? Hattest du das Thema Kirche, also Gott und Glaube für dich damals, war das für dich ein Thema oder hast du damit schon abgeschlossen? Wie war das bei dir?
Ja, ich hatte das insofern am Hut, weil meine Mutter und meine Geschwister jeden Sonntag zur Kirche gingen und die haben mich mitgenommen. So habe ich in der Kirche zum ersten Mal erfahren, was Glaube ist, und zum ersten Mal erfahren, dass es ein Schöpfer Gott gibt, der alles geschaffen hat. Mensch, Tiere. Und dann erfahren habe, dass Gott ja jeden Menschen liebt, wie es ja auch der hier hinterher, der Pastor Bodefink gesagt hat, Gott jeden Menschen liebt, auch heute noch liebt. Und das habe ich damals in den Predigten und so erfahren, dass es einen Schöpfergott gibt und dass es sich lohnt, diesen Glauben an diesen Schöpfergott auch anzunehmen. Es war natürlich alles noch etwas schwammig. Aber ich habe zum ersten Mal in der Kirche dann so diesen Glauben an den Schöpfergott erfahren.
Ja, dann ging der Krieg ja los. Am 1. September 1939 ging der Krieg los. Hast du das vorher schon so geahnt? Hast du das vorher schon so gewusst, dass der Krieg kommen würde oder gar nicht?
Nein, ich habe das nicht geahnt, sondern ich habe es gesehen. Es waren plötzlich nach 1939, hat ja Hitler die Wehrmacht aufgebaut. Es waren plötzlich Aufrufe, es wurde, dass Soldaten, also dieses, was ja heute auch die Frage ist, ob junge Leute sich eingezogen werden sollen zu einer sogenannten Wehrmacht. Und das habe ich damals auch schon mitgekriegt. Und dass da eine Wehrmacht, dass Soldaten aufgebaut wurden. Also dann liefen die ersten Soldaten schon in ihrer Kleidung und Helme und alles herum. Und da habe ich mich schon gewundert. Das zweite Wunder war, dass ich mitgekriegt habe, ich war irgendwie flugbegeistert. Flugzeuge und so was, das war immer meine Bastelarbeit sozusagen. Und dann wurden die ersten Yachtflugzeuge, das war die Me 109, die wurde als erste gebaut. Und dann habe ich diese Dinge, da gab es so Pappe, konnte man diese Flugzeuge nachbauen. Und da kam schon meine Überlegung, warum lässt der mich jetzt Yachtflugzeuge bauen? Ich habe das Ding nachgebaut, das hat alles prima geklappt, aber die Überlegung war schon da, warum gehört es denn zu der von ihm aufgebauten Wehrmacht und was hat das denn überhaupt bedeuten? Was will er damit jetzt erreichen? Das waren so meine Gedanken auf einen Krieg hin.
Wurde euch das damals eigentlich irgendwie durch Propaganda alles so als Wahrheit vermittelt?
Ja, also Es wurde durch die Propaganda uns allen es wahrgemacht, dass der Pole schon viele, es war ja damals das vor dem oder nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja ein Teil von Polen Westpreußen genannt. Und da haben jetzt viele Deutschen gewohnt. Und zu der Zeit wurden dann diese sogenannten Westpreußen, die da noch wohnten in Polen, angegriffen. Man hatte dann uns gesagt, die hat man geschlagen und die Zungen auf den Tisch festgenagelt. Und also wurde unsere Propaganda von Hitler uns Deutsche dann so nahegelegt. Also die Polen haben so die Deutschen so behandelt und deshalb haben die Polen auch es verursacht, dass der Einmarsch der Deutschen, die wollten also durch diesen Einmarsch, haben sie auch gesagt, wir greifen jetzt an, hat Hitler gesagt, und wollen die Deutschen dann alle befreien und rausholen. Also das war jetzt praktisch, was ich als Junge dann mitgekriegt habe. Ja.
Wie ist das denn alles damals so konkret gestartet? Gab es am Anfang so einen allgemeinen Appell an die Jugendlichen oder wie war das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das war erstmal der Aufruf an die Jugend. Und das begann nicht mit der Hitlerjugend, sondern es hieß Jungvolk. Das war der Anfang, dass man dieses Jungvolk darauf programmierte, will ich mal sagen, auf Hitler, auf all das, was von außen ein Schlimmes auf den Zug kam. Da war die Hitlerjugend, aber nicht die Hitlerjugend, sondern das Jungvolk schon ein bisschen drauf programmiert worden, dass alles, was da schlimm war, das mussten wir dann aufnehmen und in sogenannten Hitler- oder Jugendspielen dann zusammengefasst. Und dieses Jungvolk wurde dann in Uniformen reingepresst. Und da muss ich sagen, da wurde ich auch mit erfasst, als im Jungvolk. Und dann entstand ja durch die ganzen Ereignisse, wo ja es immer mehr auf einen Krieg zuging, dann kam die Hitlerjugend ins Gespräch. Und die Hitlerjugend wurde dann begründet und alle Älteren aus dem Jungvolk, die wurden dann in der Hitlerjugend übernommen. Und diese Hitlerjugend wurde dann programmiert auf Kriegsspiele. Wir mussten also dann so Kriegsspiele machen in zwei Gruppen und gegeneinander kämpfen und so weiter. Das wurde uns alles dann schon beigebracht. Aber ich muss sagen, ich bin in dieser Hitlerjugend, ich sollte immer wieder eintreten. Und ich habe das nicht gemacht, weil meine Mutter, die hatte schon so etwas gehabt. Die hat dann die Führung von der Hitlerjugend gesagt, also mein Sohn ist noch zu schwach, er kann diese Geländespiele noch nicht mitmachen, also kann noch nicht ein Hitlerjunge werden. Gut. Und diese Frage, die kam in der Zeit immer wieder auf. Ich wurde von meinem Onkel, der war in einem Zeitungsverlag als Versandleiter und musste deshalb auch in die Partei eintreten, die NSDAP. Und der hat mich, als ich konfirmiert worden war und der Arbeitszellsucht, hat er es gesagt, du kannst zu mir kommen und die Adrema Adressen dann, also die Adressen, wo die Zeitungen alle hinkommen, kannst du dann aufnehmen und alles machen. Und dann kam immer wieder die Frage von der Führung der Hitlerjugend, warum tritt er nicht in die Hitlerjugend ein? Es ist doch heute ein Muss. Und da hat mein Onkel sich da stark gemacht, ist dahin gegangen und hat gesagt, also er hat im Moment andere Aufgaben und diese Aufgaben werden ja schon im Sinne der NSDAP wahrgenommen. Also er braucht nicht unbedingt in der Hitlerjugend rein. Ich kann ihn ja auch hier gebrauchen. Und er hat das tatsächlich durchgebracht, dass ich nicht zwangsläufig Hitlerjunge wurde. Und das war jetzt das, was ich als Beantwort habe über die Hitlerjugend.
Und was war das eigentlich genau für eine Organisation, in der ihr mit 16 oder 17 Jahren dann zusammengekommen seid?
Das war der Reichsarbeitsdienst, der alle Jugendlichen unter 16 oder 17 Jahre zusammen unter den Reichsarbeitsdienst verpflichtet hat. Und ich war damals bei der Eisenbahn schon, ich wollte Stellwerksbeamter werden und hatte schon ein halbes Jahr Ausbildung dort bei der Eisenbahn gemacht. Und da wurde ich dann plötzlich eingerufen zum Reichsarbeitsdienst. Ich habe das damals sehr bedauert, weil meine Ausbildung so unterbrochen wurde. Aber es war Pflicht, dieser Reichsarbeitsdienst. Und da wurden die jungen Leute alle zusammengefasst in diesem Reichsarbeitsdienst. Wir kriegten also so Art Uniform an und wurden dann ausgebildet und der Reichsarbeitsdienst sollte ja mit Spaten helfen, so Gräben ausheben oder sowas, nicht? Also zum Spatendienst machen. Haben wir am Anfang auch gemacht, aber dann ging es los, dass man diesen Reichsarbeitsdienst, also die 7 Leute, dazu trainiert haben, ja, was die Wehrmacht macht, also was Soldaten sein. Wir haben also lernen müssen, mit Gewehr umzugehen und statt mit dem Spaten und alles, was da als Soldaten Ausbildung vorher gemacht worden ist, das haben die übertragen auf den Reichsarbeitsdienst. Also die wir wurden praktisch darauf schon hingewiesen, will ich mal sagen, oder trainiert, dass wir später als Soldat eingesetzt werden konnten. Das war jetzt das, was der Reichsarbeitsdienst, also es war jetzt nicht dieser Reichsarbeitsdienst. Und das kam denn dazu, dass wir eingesetzt wurden im Rahmen der Wehrmacht nach Griechenland, haben sie uns transportiert. Und in Griechenland haben wir dann so als Art Besatzung mit gewährt und ganze Gruppe oder ja, es war ja kompaniemäßig zusammengestellt, will ich mal sagen. Und wir waren dann praktisch so Art als Besatzung und mussten dann auch Straßenkampf üben, bekommen alte Maschinengewehre und müssen Straßenkampf üben und die Leute da in den Ort, die haben sie alle so zurückgesetzt. Es war wohl alles so still und wir zogen mit unserem Maschinengewehr da durch die Straßen. Das war irgendwie für uns peinlich, will ich mal sagen. Die waren so freundlich, die Griechen. Und wir machen da Straßen, üben da Straßenkämpfe. Da kam es dazu, ja. Und dann hieß es eines Tages, und da komme ich jetzt zurück, dass ein großer, in der Nähe ein großer Flugplatz für dieses Bombenflugzeug He-111 gebaut werden musste. Und da hat man uns eingesetzt mit Loh und Sand dran schaffen und alles, nicht? Und dazu war es natürlich, für diese Loren war es natürlich notwendig, dass auch die Gleise gelegt worden werden mussten, will ich mal sagen. Und da hieß es auf einmal in unserer ganzen Gruppe, wer ist Eisenbahner? Naja, ich hatte nichts Schlimmes geahnt. Ich habe mich gemeldet. Wir haben eine Eisenbahner-Ausbildung mitgemacht und so weiter. Und dann haben sie ja gefragt, trauen Sie sich das zu, hier die Schienen zu legen? Wie war das Maß, wo Sie da zu Hause Schienen gelegt haben? Wie war das Maß? Und da habe ich das Maß 1435, habe ich denen genannt. Oh, dann wussten sie, aber diese Schienenlore, die brauchen nicht dieses große Maß, sondern die müssen das ein schmales Maß haben. Und trauen sie sich es zu, diese Schienen zu legen. Sie kriegen eine Arbeitsgruppe und das Material, alles, dass sie diese Schienen in der Größe, ich weiß jetzt nicht mehr, legen können. Und da habe ich überlegt, ja, dann komme ich aus diesem Arbeitswut, dann kann ich selbst irgendwie da tätig werden und mein Wissen als Eisenbahner irgendwie einsetzen. Und da habe ich ja gesagt, nicht? Und dann ging es natürlich los. Das war für mich sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte immer wieder Hilfe und konnte also diese Schienen legen und für die Loren, die vom weit her als Sand heranfahren mussten. Und das war jetzt meine Aufgabe. Und die anderen, die mussten dann natürlich Sand schaufeln und alles machen. So, dass ich diese Aufgabe dann wahrnehmen konnte. Aber das Schlimme war, diese Aufgabe mussten wir in der großen Hitze dann lösen. Es war teilweise heiß auf 40 Grad. Und wir mussten diese Arbeit vollführen, auch in dieser Hitze. Es musste sein. Und das war natürlich eine sehr, sehr große Belastung. Und man hat Getränke herangeführt für uns alle, aber das war heißer Tee. Und heißer Tee. Und die haben uns gewundert, wir wollen noch etwas Kaltes trinken. Nee, nein, wir mussten den heißen Tee schlürfen, nicht? Und das war wohl das Mittel, was dieses furchtbare Durstgefühl dann etwas löschen konnte, ja. Als wir dann fertig waren, wurden wir wieder zur Heimat transportiert, zu Hause. Dann habe ich schon die Einberufung da vorgefunden, als ich vom Reichsarbeitsdienst zu Hause ankam, die Einberufung als Soldat vorgefunden. Und das waren zu dieser Einberufung waren nur 14 Tage der Zwischenraum, wo ich zu Hause dann etwas Urlaub machen konnte. Und dann musste ich mich stillen und wir wohnten da schon in Stolt, das war die Kreisstadt von meinem Geburtsdorf. Und da hat meine Mutter dann ja schon gewohnt. Wir sind von Lomburg nach Stolp 1936 umgezogen. Und da hat meine Mutter schon gewohnt und mein Onkel war ja auch in Stolp. Und jetzt hatte meine Mutter schon ihre älteren Geschwister, die wurden schon so als Soldat, waren die schon einberufen worden. Und jetzt war ich der Letzte, der meine Mutter noch mit ernähren konnte, wurde ich noch eingerufen. Und das war für meine Mutter wirklich sehr, sehr schwierig. Aber sie hat, diese Einberufung konnte nicht dadurch, dass ich jetzt meine Mutter ernähren musste, da galt alles nicht. Also ich musste mich stellen. Wir wurden im Bahnhof Stolp dann zusammen, alle die einberufen, zusammengeführt. Und da war dann ein Offizier, der hat uns draußen noch, bevor wir einen Personenwagen dann weggebracht wurden, hat er draußen dann aufgerufen. Und meine Mutter, die hatte mich hingebracht da. Und die hat natürlich so geweint, dass jetzt der Letzte jetzt auch noch. Sie hat so geweint und das ist mir so ans Herz gegangen. Aber es war, und wir konnten nicht mehr zurück. Also es war dann so, dass er jeden Einzelnen noch aufgerufen und dann wurden wir konnten uns von den verabschieden, von den Angehörigen und wurden dann zum Zug gebracht und dann verfrachtet. Und da gab es keinen Zug mehr. Und dann wurden wir nach Köslin, also das war hinter Pommern, Köslin, da war die Kaserne. Da wurden wir dann hin verfrachtet und inzwischen war das dann so, dass Hitler hatte den Krieg angefangen durch Einmarsch in Polen. Der ist, ich weiß jetzt nicht mehr, besser doch, es war so, war wohl der 1. September, wo Hitler den Krieg begonnen hat. Durch Einmarsch und alles wurde mit Bomben auf die Polen dann, die ja angeblich so, der Hitler hat dann wieder alles umgedreht. Die Polen, die haben uns zuerst angegriffen. Ja, also dann wurde alles niedergewalzt durch die deutsche Wehrmacht. Mit Panzer, Flugzeugen und alles wurden die polnischen Soldaten, die natürlich gegen uns dann kämpfen wollten. Alles wurde niedergewalzt. Also so begann dann der Krieg. Aber wir waren dann noch in der Ausbildung in Köslin und das hieß dann eines Tages, also eure Ausbildung muss jetzt geändert werden. Ihr müsst, dann mussten wir antreten und dann wurde gesagt, also ihr kommt jetzt nach Polen hin, da ist eine Kaserne und da werdet ihr ausgebildet an schwere Maschinengewehre und ausgebildet an Granatwerfer. Gut, das war jetzt der Grund, warum wir antreten mussten. Und jetzt hat der Kompaniechef uns alle gemustert und hat dann gesagt, also wer stark ist, hat er raus, also körperlich stark ist und es hat er rausgerufen und ich war körperlich klar schwach irgendwie dargestellt und jetzt mein Freund, der war groß und stark, der wurde rausgerufen zu dieser Einheit, die da zusammengestellt wurde, aus unserer Kompanie. So, und dann habe ich die Frechheit begangen und bin zum Kompaniechef gegangen. Ich habe hier einen Freund, den haben Sie gerade jetzt hier herausgerufen. Und ich bitte darum, dann auch mitgenommen zu werden zu dieser Zusammenstellung Kompanie für schwere Waffen. Und dann hat er mich angerufen, erstmal war natürlich der Kompaniechef, kann ich den jetzt auch dazu mitnehmen? Dann hat er sich entschieden, na gut, treten Sie dann hier mit ein. Und so kam ich dann da in eine Kompanie zur Ausbildung der Polen hin. Und da wurden wir dann ausgebildet an schwere Maschinengewehre, also mit Lafetten und Granatwerfer, richtig alles ausgebildet, scharf ausgebildet, ja. Mit scharf, das war ein großes Übungsfeld da. Und auch Granaten werfen, Handgranaten werfen, alles scharf, ne? Da wurden wir dann richtig ausgebildet. So, das war die Ausbildung. Und dann kam es dazu, dass nach unserer Ausbildung, die, na, das muss ich sagen, sehr, sehr hart war. Und nach dieser Ausbildung ist es plötzlich jetzt antreten und die Kompanie wird jetzt als Marschkompanie eingesetzt. Und wir wussten, jetzt geht es nach Russland hin. Da herrschte ja schon der furchtbare Krieg. Und jetzt geht es nach Russland hin, da werden wir jetzt eingesetzt. Das war unsere größte Angst dann. Und dann verladen, wieder im Zug. Und dann dieser Zug fuhr auf einmal nicht nach Osten, sondern der fuhr nach Westen. Und da haben wir schon gedacht, was ist das denn hier? Wir kommen ja gar nicht nach Russland hin. Da ging schon bei uns irgendwie eine Freude auf, will ich mal sagen, dass wir nicht Munitions- oder Futter, als Futter da nach Russland hinkamen, ne? Als Soldaten. Und naja, und dann sind wir da gelandet, auch in Kolberg war das, glaube ich. Da wurden wir als Marschkompanie dann untergebracht in einer Kaserne, wussten aber noch nicht, was das, wo wir dann endgültig hinkommen sollten. Und da haben wir dann als eine Woche als Marschkompanie haben wir es uns gut sein lassen. Auf unseren Zimmern waren immer die so 4-5 Leute untergebracht. Und dann will ich eine Begebenheit, wenn ich das noch darf, mal erwähnen. Wir wussten jetzt nicht anders zu tun. Wir haben, einer hat ein Kartenspiel mit und da haben wir zusammengesetzt und immer dieses Schafskopfspiel gemacht. Und gut, und das auch in der Dunkelheit. Und wir mussten ja alles abdunkeln, weil der Amerikaner und Engländer flogen schon mit ihren Bombenflugzeugen rüber und dass da kein Lichtschein nach außen kam, musste alles abgedunkelt sein. Und draußen ging dann ein Unteroffizier, der alles überprüft. Gut, wir hatten das also schön gemacht, alles schön abgedunkelt und haben uns dann hingesetzt und haben dann gespielt. Und jetzt war eine Hängelampe, die haben wir ganz runtergezogen, dass kein Lichtschein irgendwie, das kam über unser Spiel, ja. Und jetzt kam die Situation, der kam ein Unteroffizier den Gang entlang, der hat überprüft, ob alle so untergebracht werden, dass kein Licht nach außen mehr fallen konnte. Der hat alles überprüft, die Zimmertüren aufgestoßen. Und jetzt kam auf einmal diese Schritte. Wir waren gerade so schön am Spielen. Die Lampe hing so ganz tief über uns. Und einer hatte diese Lampe so in der Hand oder hatte sich etwas um den Hals gebunden, dass die Lampe, das waren so Zuglampen, unten geht. Ne? Und jetzt hörten wir auf einmal die Stiefel da langkommen und dann dachten schon, der wird bei uns reinkommen und gucken, was wir noch machen mit dem Licht da und alles. Also geahnt und wir sind alle aufgesprungen und haben uns in unsere Essen schnell versteckt. Und der natürlich, der die Lampe da hatte, der hatte vor Schreck, hat er gar nicht mehr gemerkt, dass die Lampe noch irgendwie mit ihm in Verbindung war. Der ist gesprungen, hat die Lampe mit ins Bett genommen und dann alle Tour gedeckt. Tatsächlich kam der Reiz und er hat dann sofort gemerkt, dass die Lampe nicht mehr da war. Und dann hat er erstmal ja gewusst, wir hatten da gespielt und hatten uns jetzt versteckt. Und dann hat er uns angesprochen, komm mal ruhig hervor. Und wer hat die Lampe denn jetzt? Und das war so eine komische Situation. Nachher mussten wer und der unterhüpft sie auch, der musste so lachen. Und dann hat er natürlich uns ermahnt und da ist nichts weiter passiert. Das war etwas, ich will mal sagen, was uns so ein bisschen aufgeheitert hat, diese ganze Geschichte. Ja.
Und wusstet ihr denn schon beim Einsteigen in den Zug ganz genau, wohin die Reise eigentlich am Ende gehen sollte?
Also die Marschkompanie, da wussten wir, es geht irgendwohin in einem Einsatz. Ja, das wussten wir. Aber wohin? Das war dann unser Ratespiel. Wo soll das eigentlich hingehen? Und da haben die uns bis zum Schluss die Führung uns diese Frage bis zum Schluss dann drehen. Und dann kam am Schluss, hat man uns aufgeklärt, wir werden uns jetzt nach Stettin geben. Und Stettin war ja der große Oderhafen. Und da werdet ihr jetzt alle verfrachtet auf ein Transportschiff. Hatten uns aber noch nicht gesagt, wo dieses Transportschiff dann uns hinbringen sollte. Also wir waren bis zum Schluss war die Frage, wo geht es dann eigentlich mit diesem Schiff hin? Nicht? So, und dann kam es dazu, als wir dann da auf dem Schiff verladen worden waren, dann wurde uns gesagt, ihr werdet nach Norwegen gebracht als Besatzung. Norwegen. Denn Norwegen war schon eingenommen worden durch die Gebirgsjäger unter General Bietel. Der hat Norwegen ganz eingenommen. Und jetzt wurden wir erstmal verschifft zur Hauptstadt nach Norwegen, nach Oslo hin. Das Schiff uns gebracht. In Oslo haben wir dann erstmal übernachtet und dann wurden wir verfrachtet mit der Eisenbahn. Und das war dann schon die Eisenbahn. Mussten wir dann verfrachtet werden und die Eisenbahn hat uns dann über das Gebirge nach Mittelnorwegen bis nach Bergen gebracht. Und teilweise war im Hochgebirge schon Schnee. Und das war für uns wieder etwas ganz Neues. Aber es war eine Fahrt, die uns irgendwie, ich würde nicht sagen fröhlich gestimmt, sondern die hat uns irgendwie trostreich gestimmt, dass wir nicht direkt im Kriegseinsatz dann werden konnten oder sein konnten. Und dann sind wir erst nach Bergen gebracht worden. Und in Bergen wurden wir dann wieder auf ein Transportschiff hochgebracht nach Nordfjord Eid. Das war dann oberhalb von Bergen, der nächste Fjord. Und da, Nordfjord Eid, dann wurden wir dann untergebracht.
Und worauf war eure Ausbildung damals in Norwegen eigentlich konkret ausgelegt?
Die Ausbildung, die war dann dahingehend für uns, dass die Widerstandsbewegung der Norweger aufgespürt werden sollte. Denn hinterher haben wir erfahren, dass diese Widerstandsbewegung durch von Schottern rüberkommende Engländer, die wurden da ausgebildet und auch mit Waffen versorgt, die Widerstandsbewegung. Und jetzt wurden wir darauf ausgebildet und dass wir diese Partisanen, ja, ich will das mal so sagen, in den Bergen dann aufspüren sollten. Und dazu war jetzt wieder es notwendig, dass die Verbindung immer wieder mit der Bataillon über Funk hergestellt werden musste. Und jetzt wurden auf die Schnelle ausgebildet, aufgerufen, wer würde sich melden, die zu Funkerausbildung. Und zuvor zur Ausbildung als Blinker, als Seeblinker, wer würde sich dafür melden? Ja, ich habe dann mich gleich gemeldet. Ich denke, jetzt willst du nicht ein Soldat nur werden, um andere zu jagen, sondern ich wollte wirklich diese Ausbildung als Funker dann. Das war etwas ganz Neues und etwas ganz anderes als dieses Soldatentum an Waffen ausgebildet zu werden. Gut, und dann fing es aber mit dem Blinker an, dass auf der anderen Inselseite war eine Artilleriekompanie und da wurde diese Blinkverbindung hergestellt und da wurden wir dann ausgebildet, was die Blinker dann machen mussten auch. Das waren ja praktisch die Zeichen, die ich als Funker auch lernen musste, also diese Funkzeichen, da, und so. Das wurde über Blink, das war ja in der Seefahrt, ist das überhaupt noch, dass man diese Blinkverbindung hatte, schon an den Schiffen oder so. Und da wurden wir dann ausgebildet und hinterher kam dann die Funkerausbildung.
In welchem Jahr sind die gerade ungefähr?
Da war ich, glaube ich, 19 Jahre war ich da schon. Ich habe mein Geburtstag dann in der Funkausbildung, habe ich meinen Geburtstag ganz allein mit mir gefeiert, meinen 19. Geburtstag. Ja, das sind noch meine Erinnerungen. Und ich habe diese Funkausbildung dann mit gut bestanden und wurde dann als Kompanietrunker hinterher eingesetzt.
Hättest du dir, Rudi, damals überhaupt vorstellen können, dass Kameraden aus deiner Einheit wirklich desertieren würden?
Also für mich war es nicht denkbar, aber es ist tatsächlich passiert. Einige von uns, es waren, glaube ich, 5, die haben von Anfang an gedacht, also wir wollen jetzt diesen Krieg AD sagen und wollen abhauen. Die haben also, und darunter war einer, der perfekt Norwegisch sprechen konnte. Wir hatten eine Waffenkammer, wo unsere ganzen Waffen untergebracht waren. Und die haben dann sich untereinander abgesprochen und haben sich mit der einen von der Widerstandsbewegung in Verbindung gesetzt. Können wir es wagen, hier zu desertieren? Wir wollen abhauen. Wir wollen vielleicht nach Schweden rüber. Könnt ihr uns dabei helfen und uns dann verstecken irgendwie, dass wir nicht aufgespürt werden konnten? Und die haben dann diese fünf Leute, so haben wir es nachher erfahren, darauf trainiert, wie es sein kann, dass sie bei Nacht und Nebel unsere Einheit verlassen konnten, über die Berge dann geführt worden in einen Ort, wo sie nicht mehr aufgespürt werden konnten. Und dann haben die eines Nachts die Waffenkammer aufgebrochen und haben sich bewaffnet. Und dann sind die rüber zu einem Treffpunkt, wo sie weiterhin geführt werden konnten, zu einem geheimen Ort und nicht mehr aufgesperrt werden konnten durch einen Suchtrupp der Kompanie. So ist das gelaufen. Also es war tatsächlich der Wunsch bei einigen vorhanden, nach Schweden abzuhauen. Schweden war ja damals noch neutral, um nach Schweden abzuhauen und dann dieses ganze Kriegsgeschehen dann zu vergessen.
Und dann hat der Krieg geendet, ne? 1945. Und das war so das Herz der Situation am 8. Mai. Und da warst du so 19 oder 20 Jahre alt. Wo warst du an dem Tag? Weißt du das noch?
Ja, es ist dann so gewesen, dass ich von meiner Kompanie abgeordnet wurde zu einem weiteren Lehrgang auf einer Nachbarinsel oder in einem Nachbarfjord. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es wurde eine Ausbildung gemacht als Kabelflicker. Kabel, also Kabel zusammenflicken, ja. Und diese Ausbildung habe ich dann mitgemacht. Ich wurde dann zusammen mit einem Kameraden auf einem Routenschiff und wir hatten natürlich unsere Bewaffnung auch mitgenommen und sind dann auf diesem Routenschiff dann losgefahren. Und wir merkten an der Besatzung schon, irgendwas passt hier nicht. Wir haben eine Kajüte für uns dann gehabt und wir haben uns dann in der Kajüte irgendwie, da hatten wir die Ahnung, es wird etwas, die wollen uns irgendwie angreifen, die Matrosen da oder was. Jedenfalls haben wir uns da etwas verbarrikadiert in der Kajüte und dann hörten wir auf einmal ein Klopfen. Und da kam ein Matrose, ein junger Matrose, werde ich nie vergessen, den wir eingelassen haben. Und der hat ehrlich gesagt, wisst ihr das nicht? Was ist denn los? Der Krieg ist beendet. Und das haben wir an der Mannschaft dann schon vorher gespürt. Die waren auf einmal ganz anders zu uns. Wir waren sonst immer von den Schiffsmannschaften gut verbunden. Das war immer ein gutes Verhältnis. Auf einmal wurden wir ganz anders. Das haben wir gleich gemerkt, als wir auf dieses Schiff dann, auf das Roten Schiff kamen. Das war dann die Situation der Kapitulation. Und dieser junge Matrose hat uns dann was mitgeteilt. Natürlich haben wir dann, als wir dort am Ziel ankamen, wurden wir auch runtergelassen. Aber sie hatten Achtung vor uns, weil wir bewaffnet waren, ja. Und so konnten wir dann praktisch unser Dings, unseren Kabellehrgang da mitmachen. Das war also die Situation. Auf dem Schiff haben wir dann das so erlebt, dass Hitler kapituliert hat. Das war genau der 8. Mai. Ne? Und so bin ich also Zeitzeuge gewesen, auch für Bielefeld und für, ja, also als Zeitzeuge, 100-jähriger Zeitzeuge, nee, ich war damals noch 99, als Zeitzeuge aufgerufen worden bin, im Radio das auch bekannt zu geben. Und das kam dann dazu, dass ich im Radio sprechen konnte, Radio Bielefeld, als Zeitzeuge.
Und hast du nach deiner Rückkehr eigentlich gestaunt, wie zerstört Deutschland durch die ganzen Bombenangriffe und dergleichen war?
Da habe ich auch gestaunt, dass sie durch die dauernden Bombenangriffe war ja Deutschland ganz zerstört. Natürlich die Häuser und alles war durch Bomben zerstört. Und da habe ich dann schon hinterher, musste ich staunen, als ich dann als aus der Gefangenschaft, wir wurden dann in Norwegen von den Engländern gefangen genommen. Ich wurde dann als Funker, da hat mir mein Feldbrief gesagt, also sie waren die ganze Zeit als Funker, haben immer auf den Arsch gesessen, jetzt gehen sie zu Minenräumen mit. Und ja, dann wurde ich mit verurteilt zum Landminenräumen. Und ein englischer Pionier hat uns dann dieses beigebracht, wie man diese Landminen finden und ausgraben konnte. Das war eine sehr, sehr gefährliche Arbeit. Und da habe ich schon immer gedacht, meine Güte, ja, hoffentlich überstehst du diese ganze Geschichte. Also der Engländer hat uns durch die Gegend geschickt, wir dürfen unsere Waffen behalten, weil ja die Widerstandsbewegung war jetzt darauf aus, möglichst viele zu Soldaten zu kitschen. Nicht? Und deshalb hat der Engländer gesagt, ihr dürft eure Waffen behalten. Und jetzt habe ich dann gedacht, ich habe erstmal das mitgemacht, diese Bremen, diese Minenräumarbeit. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich erlebt, wie ein ganzes Minenfeld hochgegangen ist. Und zwar hat einer unserer Minenräumer ist in dieses Minenfeld geraten, hat auf eine Mine irgendwie getreten, auf eine Landmine. Und da sind alle Landmänner und das haben wir mitgekriegt. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn das so ist. Und dann habe ich mich gemeldet. Dann habe ich gesagt, also ich möchte lieber die Stacheldraht räumen von den Küsten weg, Stacheldraht räumen, alles machen. Naja, und dann wurde ich tatsächlich dazu berufen, Handschuhe an und Stacheldraht dann abzubauen und so. Und ich war so glücklich, dass ich dieses nicht mehr machen konnte. Das war so etwas Gefährliches. Aber es war der einzige Soldat, der von uns umgekommen ist, der in dieses Minenfeld geraten ist. Der ist dann umgekommen. Hinterher war es dann, ich weiß nicht, ob ich das auch noch, das wäre allzu weit gehen, wurden noch zwei von den Widerständler von uns erschossen, wo wir bei Nacht in einer Brücke lagerten und die zwei Unteroffiziere, die waren da in einem Dings untergebracht und da sind, ist ein Widerstandskämpfer mit Maschinenpistole, der hat die aufgespürt und angeschossen. Nicht gleich erschossen, sondern die konnten noch rauslaufen, blutend, und wir konnten das. Wir haben erst in unserer Stube haben wir es gedacht, jetzt Waffen greifen und selbst auf den schießen. Aber dann haben wir wieder gedacht, der zielt mit uns sofort auf mit einer Maschinenpistole. Und das hat gar keinen Zweck. Also wir haben uns da still verhalten. Und das war aber ein furchtbares Geschehen. Das will ich jetzt nur sagen und einfügen. Also wir waren als in völliger Freiheit. Wir konnten uns da frei in Norwegen bewegen, auf den Inseln und Stacheldraht abbauen war alles. Und das war uns irgendwie ein Hinweis, dass da die Norweger uns immer noch ganz, ganz böse sind, dass wir dann Norwegen eingenommen haben als Besatzer.
Jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung in deinem Leben. Als du so Mitte 30 warst, da kam es zu einem großen Wendepunkt in deinem Leben. Ne? Da bist du Christ geworden. Und das jetzt nicht nur auf dem Papier, so wie viele dann Evangelikal oder Katholiken waren, sondern du warst dann wirklich überzeugt davon. Und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Also ich war ja schon dienstlich sehr, sehr beansprucht als Betriebssachverständiger. Da habe ich dann gearbeitet, sehr beansprucht. Im Z2 war ich irgendwie ganz, ganz schwach. Und da war eine Evangelisation von Leo Ganz in Bielefeld. Und mein Schwager, der war sehr, sehr vom Glauben schon, und der wollte mich abholen. Und ich war irgendwie dienstlich, ich hatte mich etwas hingelegt. Und dann sagt er, nur komm mit, was der Leo Ganz da jetzt macht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du vom Glauben dann auch irgendwie viel erfahren wirst. Und er hat mich aufgemuntert, obwohl ich habe vorher schon kirchlich war, nicht? Aber den Glauben an Jesus Christus, da hat er mich dann einfach mitgenommen. Und nicht nur mich, sondern er hat mitgenommen meine liebe Frau und auch Angelika an dem Abend. Wir haben an dem Abend dann Platz genommen und dann hat er seine Predigt darauf ausgelegt. Ich weiß nicht, ob das Johannes 3, Vers 16 war. Da hat er das gepredigt, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben bekommen. Das hat er gepredigt. Und dann habe ich jedenfalls überlegt, also wenn das ewige Leben da das auch für gepredigt werden kann und ich das auch erhalten kann. Also er hat dann auch gerufen, die es erfahren wollen, die sollen nach vorne kommen. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Und dann gucke ich auf einmal seitwärts, wer steht da? Meine liebe Frau und unsere Angelika steht auch vor mir. Die haben also diese Aufforderung zum ewigen Leben. Und ich glaube, es kam noch eine Aufforderung, der wird den ewigen Tod leiden oder was, war dann noch von Jans aufgerufen worden. Und das war jetzt der Punkt, wo ich dann wirklich darauf hingewiesen mir wurde. Es war uns einer zur Seite gestellt als Seelsorger. Und der hat dann mich weitergeführt darauf, dass es sich lohnt, das ewige Leben zu haben. Aber es muss das Leben ihm übergeben werden. Ja, und dem Herrn Jesus übergeben worden werden. Und so bin ich dann zum Glauben gekommen an Jesus Christus.
Kannst du dich auch daran noch erinnern, in welchem Jahr du genau zum Glauben gefunden hast und warum, wie genau ist das passiert?
Das war genau 1966, wo ich zum Glauben gekommen bin. Zum Glauben gekommen bin, dann hinterher waren meine liebe Frau und auch Angelika. Ich war aufgrund meines schwierigen Dienstes als Betriebssachverständiger, habe ich dann auch da das Rauchen angefangen. Aber ich muss sagen, als Soldat habe ich schon Rauchware gekriegt und als Funker dann immer auch dann geraucht. Und so. Zum Schluss war die Rauchware, das will ich noch einfügen, die ganze Rauchware war abgegeben worden, also die Zigaretten und die ganze Rauchware, die ging nach Osten hin. Und uns haben sie einen Sack mit der Tee hingestellt. Und das war ein Tee, den man auch rauchen konnte. Ja, und das war so ein Ersatz für Rauchen. Also das wollte ich nur anfügen. Also ich war schon als Funker Raucher. Und dieses Rauchen hat sich dann dienstlich auch bei mir fortgesetzt. Ich habe alles geraucht. Zigaretten, Zigarren, Pfeife und alles. Und habe dann immer gemerkt, das bekommt mir einfach nicht richtig. Merke, möchte das aufgeben, alles. Und das war wie eine Sucht. Wenn schwierige Situation war, erstmal Zigarette im Mund, erstmal geraucht. Und hab immer durch diese Sucht gedacht, also das hilft meinen Gedanken und alles. Nicht. Und dazu bin ich also Raucher geworden. Und das kam mir dann nachher, als ich mit dem Seelsorger zusammen dann gedacht habe, diese Sucht, alle Suchten, er hat uns erzählt, alle Sucht kann Jesus nehmen. Das hat er mir gesagt, jede Sucht auch, wenn einer jetzt alkoholsüchtig ist oder rauschsüchtig ist. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich muss immer rauchen und ich möchte das gerne loswerden. Dann haben wir gebetet zusammen. Und den nächsten Tag habe ich gedacht, jetzt im Dienst habe ich mal gewartet, wann kommt meine Sucht jetzt auf, dass du dir eine Zigarette im Mund haust. Das war auf einmal nicht mehr da. Die Sucht war wie verschwunden. Ich konnte von heute auf morgen war ich suchtfrei geworden. Und da habe ich den Herrn gedankt. Da habe ich gesagt, also Herr, das hast du gemacht. Und ich will weiterhin als dein Kind sein. Und das hat mein Glauben gestärkt. Das hat mir es beigebracht. Jesus Christus kann es und hat es bei mir auch getan. Und seitdem habe ich Jesus Christus, bin ich ein Gotteskind geworden. Von heute auf morgen. Das ist doch schön. Ne?
Während bei dir im Inneren ganz, ganz viel passiert, das ist ja auch in der Welt ganz, ganz viel passiert. Ne? Also da sind zum Beispiel 61 ist die Mauer gebaut worden, Deutschland war auf einmal getrennt. Wie hast du das da erlebt? Hast du das so politisch mitbekommen und wie war das dazu für dich in der Zeit?
Ja, also da das ist auch eine Geschichte für sich. Ich hatte einen Waschwagen Blumann, mein Schwager sozusagen, der war, den hat man im Krieg den rechten Arm weggeschossen. Und der war jetzt nicht mehr militärfähig, wurde nach Hause entlassen. Und da hatte eine kleine Landwirtschaft da in einem Dorf in der Nähe von Zeitz. Das war ja alles russisch besetztes Gebiet da, nicht? Und der hatte uns eingeladen, auch unseren Sohn Wilfried und auch Angelika und meine liebe Frau und mich eingeladen, wir sollten mal zu ihm kommen. Und da 14 Tage, das war Sommerurlaub, da 14 Tage dann bei ihm bleiben. Und ja, das war die Einladung. Und jetzt kam es dazu, wir haben uns da sehr wohl gefühlt, aber haben schon gemerkt, seine Landwirtschaft, die war schon unter der sogenannten LPG, Landwirtschaft, Produktionsgenossenschaft, das war die Abfüll, hat man seine Landwirtschaft schon unter die LPG gestellt. Also er hatte nichts Eigenes mehr, sondern es war dem Staat untergeordnet, die ganze Landwirtschaft. So, aber wir haben das noch gar nicht so gefühlt. Er konnte jetzt noch das, was er als da geerntet hat und auch sein Vieh, das konnte er alles behalten. Nur er musste auch abgeben dann an die LPD etwas. Und so ging es ihm an sich gut. Und es war dann wirklich diese 14 Tage wirklich sehr schön. Und auf einmal ging es dann, dass wir heimfahren mussten, dass die Zeit zu Ende war. Und gerade in dieser Zeit, wo unsere Heimfahrt jetzt anstand, ist es plötzlich Mauerbau. Und das war so blitzartig bekannt geworden überall in Ostdeutschland, dass eine Mauer als Grenze gebaut wird, angefangen in Berlin. Und das wurde dann bekannt und es war dann plötzlich auch dort, wo wir lebten, eine ganz andere Situation entstanden unter den Dorfbewohnern, unter den Bewohnern. Die waren plötzlich geschockt, aber mussten sich dann auch ganz dieser Trennung ergeben. Sie waren nach unserer Meinung sehr traurig darüber, dass Ost und West sich jetzt durch eine Mauer getrennt wurden. Aber es war, ich würde fast sagen, eine furchtbare Situation, als der Bekanntgarten ist aus Ulbricht, wie hieß der damals, dass die Mauer gebaut wird als Grenze, weil jetzt West und Ost so verschiedene Einstellungen haben. Und es war ja der Grund, dass auch Stalin wollte ja den Westen auch einnehmen, nicht? Und jetzt aber diese Trennung. Und wir waren natürlich geschockt. Kommen wir noch raus, bevor jetzt hier die Mauer gebaut? Kommen wir noch raus? Und wir sind dann zum Bahnhof gefahren. Und ich muss noch dazu sagen, ich hatte von meinem Schwager, der war so Fotografen, gütig, sollte ich von Siena etwas mitbringen. Ich weiß jetzt nicht, für seine Fotografie-Sachen. Und jetzt habe ich überlegt, muss ich das jetzt hier lassen? Oder wenn ich dann vielleicht auffalle, dass ich dann irgendwie da verhaftet werde von den Grenzsoldaten. Das waren so meine Gedanken. Und dann kam mir das so, Mensch, da gibt es ja diese Eulenspiegel-Zeitung. Und dann habe ich mir eine Eulenspiegel-Zeitung besorgt. Und dann, als wir dann doch als Eisenbahner hatten wir ja die Freifahrt. Das war ja damals noch Reichsbahn, ne? Hatten wir die Freifahrt. Und dann im Zug saßen, dann habe ich diese auf dem Tisch diesen Eulenspiegel ausgebreitet über das, was ich ja an sich mehr mitnehmen durfte da vom Osten, ne? Und habt also diese Frechheit besessen. Oder es war schon keine Frechheit mehr, sondern ein Wagnis. Ich habe tatsächlich, und dann kamen die Grenzsoldaten da durch und haben dann die Ausweise überprüft, und dass da jetzt nicht welche ausreisten aus dem Osten. Und das war jetzt auch bekannt gegeben werden, es darf keiner mehr aus dem Osten ausreisen in den Westen. Das war die Parole, und deshalb waren die Grenzsoldaten da schon immer tätig. Es mussten Ausweise vorgezeigt werden und so weiter. Also die kamen dann in unser Abteil rein, wir haben unsere Ausweise vorgezeigt, und dann haben die wohl geguckt im Gepäck und auf, naja, die lesen wenigstens noch den Eulenspiegel, haben sie alles. Und dann sind sie gegangen. Und ich hatte dann unter dem Eulenspiegel das zum Westen rübernehmen können. Das war jetzt noch so eine Sache, dass wir da noch ausweisen konnten.
Hast du das am Anfang eigentlich sofort verstanden, was dieses Schiff für den Weltfrieden bedeutet? Also wie bedeutsam das gewesen ist?
Ja, wir haben erstmal nicht, also ich selbst habe erstmal nicht gewusst, was das bedeutet, dieses Schiff mit den Sachen, die Krieg bedeuten. Das war am Anfang erstmal gar nicht so bekannt geworden. Und dann kam aber dieser Aufruf der Amerikaner, das wurde über Rundfunk bekannt gegeben, und dann haben wir es über Rundfunk erfahren, dass dieses Schiff, was da unterwegs war, schon Krieg bedeuten würde mit Kuba. Und Kuba war ja schon vorher ein kommunistisches Land, und das sollte jetzt mit diesen furchtbaren Waffen verstärkt werden. So, und dann kam plötzlich dieser Aufruf, den wir alle mitkriegten, vom amerikanischen Präsidenten. Wenn jetzt, ich weiß nicht, wie hieß der damals,
wer war denn damals eigentlich der die Weltöffentlichkeit auf diese Gefahr aufmerksam gemacht hat?
Herr Kennedy war das, der bekannt gab, also dieses Schiff bedeutet Krieg. Wenn wir in Krieg reingezogen werden, dann wollen wir unsere Waffen schärfen. Aber es wäre besser, wenn dieses Schiff umkehrt und wieder nach Russland zurückgeht mit den ganzen Waffen, dass Kuba mit diesen Waffen nicht mehr ausgerüstet werden kann. Aber wenn dieses Schiff weiterfährt, dann ist Krieg. Dann werden wir, hat Kennedy gedroht, alle Waffen zur Verfügung stellen, dann wird es ein Kuba nicht mehr geben. So hat er gedroht, nicht? Und diese Drohung wurde dann auch von der sowjetischen Führung wahrgenommen. Die haben das Schiff dann zur Rückkehr dann aufgefordert. So war also diese Kriegsgefahr dann gebannt. Aber ich habe dann dadurch auch mitgekriegt, dass es eine große Kriegsgefahr war, die Russen jetzt durch die Waffenlieferung und vielleicht war dieses Schiff auch schon mit Atom ausgerüstet oder was. Wir wissen es nicht, aber dass das Krieg bedeuten, das habe ich schon auch gedacht. Ja, ich als Christ habe ich gedacht, wie ist das möglich, dass Menschen jetzt durch Krieg umgebracht werden, das ganze Völker, dass Mord und Totschlag geschieht? Ist das im Sinne Jesu? Das waren wirklich meine Gedanken. Ist das im Jesu? Der hat doch einmal gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Das kam in mir hoch. Ich denke, wie hängt das hier zusammen? Wird Jesus da eingreifen irgendwie? Oder irgendwie kam mir das alles so vor, als wenn jetzt etwas in der Luft hing und Jesus, was macht Jesus jetzt? Also das waren jetzt meine Gedanken. Ne? Werden wir jetzt als Christen dann aufgefordert, wieder Soldaten zu werden oder was? Und das war so, ich würde sagen, furchtbar. Ja, auch in meinen Gedanken war das furchtbar.
Ja, in der Zeit sind ja auch ganz viele technische neue Sachen entstanden und auf den Markt gekommen, was vor 70 Jahren gar nicht denkbar war, Raumfahrt zum Beispiel. Und dann gab es 1969, gab es dann die Mondlandung. Erinnerst du dich noch daran, wie du das so aufgenommen
hast? Ja, aber ganz genau. Hm. Wir konnten das über Radio verfolgen und es gab ja damals noch, es war Fernsehen schon da, ja. Aber es konnte sich keiner sowohl Fernsehen leisten und wir auch nicht. Wir haben das über Radio verfolgt und dann, es gab ja auch Fernsehen schon, ich war schon in der Zeit, wo dieses war, schon Gemeinschaftsfernsehen. Ich weiß nicht, irgendwie konnten wir das sogar über Fernsehen verfolgen und es war zwar etwas umständlich und dann diese Mondlandung. Und klar habe ich und auch meine Familie gedacht, Gott wird das doch verhindern, dass jetzt die Menschen schon in seine Schöpfung dann eingreifen. Da haben wir an Jesus gedacht, der wird das doch verhindern irgendwie, dass das nicht passiert und dass jetzt wieder ein Krieg aufkommt oder sowas, dass die Menschen jetzt schon in Gottes Schöpfung eingreifen mit Mond, Sterne und Sonne und alles.
Warst du in deinem Leben eigentlich öfter mal in Situationen, die so wirklich lebensgefährlich waren, wo du wirklich in Gefahr warst?
Also ich war mehrmals, also zweimal sehr in Lebensgefahr, wo ich dachte, das ist jetzt mein Ende. Ich will euch erzählen, das erste war, ich war Rangierleiter und habe die Züge, die ankommenden Ganzzüge wurden zerlegt. Und auf die einzelnen, zum Beispiel den Zug nach Osnabrück oder den Zug nach Altenwegen, wurden die ausrangiert. Und da habe ich mal die ganze Zugeinheit vorziehen lassen und habe versucht, durch Abstoßen, und da hatten wir sogenannte Rangierstangen, die Kupplungen auszuheben unterwegs, und dass diese Wagen dann getrennt geleitet werden konnten über die Weichen. Und so habe ich dann den ganzen Zug vorziehen lassen und habe dann aufgrund des gefertigten Rangierzettels genau gesehen, wo jetzt die Einheit die Wagen getrennt werden mussten. Und dann habe ich dem Lokführer Aufstoßen gegeben. Das war dann dieses Zeichen, dass der Lokführer dann wusste, jetzt muss er seine Lok zum Abstoßen bereit machen. Also Geschwindigkeit einlegen. So, und dann bei dieser Geschwindigkeit wurden dann die Puffer zusammengedrückt und ich habe meine Rangierstange, die Stange durchgeschoben, um die Kupplung mit dieser Stange auszuheben, dass dann die Wagen getrennt werden konnten. Gut, das lief erstmal ganz gut und dann kriegte ich eine Kupplung nicht ausgehoben. Und der hatte jetzt schon das Zusammenstoßen, will ich mal sagen, das Abstoßen, angeleitet, der Lokführer. Also er fing schon an, die Einheit ab, langsam. Und ich kriegte dann habe ich die Stange weggeschmissen, bin dazwischen gesprungen und habe versucht, die Kupplung einfach per Hand auszuheben, während der Fahrt. Dumm war ich da, aber es war irgendwie das Gefühl, das muss ich irgendwie schaffen, dass der Wagen dann abgekuppelt werden kann. So, und jetzt kriegte ich die Kupplung nicht abgehoben. Und die Fahrt wurde immer schneller. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien. Und jetzt kam die ganze Einheit am Stellwerk vorbei. Und zufällig hat der Stellwerksbeamte rausgeguckt, hat mich da auf einmal gesehen, auf der Kupplung hängen und die Einheit lief. Und der hat seine Scheibe, denn es gab eine rote Scheibe als Haltscheibe, die hat er bewegt und hat gepfiffen. Und der Heizer hat auf der anderen Seite das gesehen. Der hat sofort den Lokführer verständigt, halb, anhalten, anhalten, anhalten. So ist es gekommen, dass durch diesen Halt mein Leben gerettet wurde. Also wenn der mit der ganzen Einheit aufgeprallt wäre, dann wäre mir wirklich etwas passiert. Nicht? Und das war schon der erste Todesgedanke, wo ich dann dankbar war, Gott, hier hast du, Jesus, hier hast du geholfen. Hier hast du geholfen. Der Stellwerkschwerter guckte gerade raus, zur rechten Zeit, hat gerade das nehmen müssen, gerade und so weiter. Ich denke, das ist nicht von ungefähr gewesen. Da hat mein Herr geholfen. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal, da war eine ähnliche Situation. Da habe ich eine Einheit über den Berg ziehen lassen. Und da waren drei oder vier Wagen, mussten während des Ablaufes auch ausgehängt, aber da gab es eine Gleitbremse, wo dann die Einheit dann sich zusammengeschoben haben. Da konnte dann die Kupplung ausgehoben werden. So. Und aber diese abgekuppelte Einheit, die musste natürlich, weil sie so ohne Kraft unterwegs war, weil ich selbst abblieb, da musste die Bremse, und es gab ja an den Güterwagen diese Hochbremsen, die oben waren. Und ich bin dann schnell auf so eine Hochbremse aufgesprungen und habe dann versucht, die Einheit rechtzeitig unten abzubremsen, dass die richtig aufliegt. Ne? Jetzt stand ich da oben und war bereit, die Bremse anzuziehen. Auf einmal war unten an der Kurve ein Wagen, war mehrere Wagen einfach stehen geblieben. Ich bin eigentlich weitergelaufen. Und ich knalle mit meiner Wageneinheit da so richtig auf. Und jetzt stehe ich da oben und will gerade meine Bremse und kriege auf einmal einen Ruck und schieße runter. Kopfüber. Das war ungefähr so drei Meter hoch, ne? Und mache Kopfsabolder und knalle dann unten richtig mit dem Rücken auf. Und da habe ich gedacht, erstmal, als ich da runterfloh, habe ich gedacht, jetzt bin ich erledigt. Wenn ich jetzt meinen Kopf aufpralle unten, dann bin ich erledigt. Es war nicht so. Ich bin mit dem Rücken aufgeprallt. Es war mir nichts weiter passiert als ein paar Rückenschmerzen, ja. Aber nichts weiter passiert. Und so habe ich gedacht, auch da hat der Herr geholfen. Das war das zweite Mal, dass der Herr da, also meine Gedanken, dann wirklich dankbar, dass ich einen Herrn und Heiland habe. Und das war das dann meine Antwort. Das zweite Mal, wo ich wirklich dachte, hier muss ich sterben.
Und Rudi, wo wir gerade dabei sind, darf ich dich zum Schluss noch einmal auf ein etwas ernsteres Thema ansprechen? Also lass uns zum Abschluss gerne mal auf dieses Thema schwenken. Du bist jetzt ja 100 Jahre alt und das ist wirklich extrem beeindruckend. Du hast in deinem Leben viele Menschen kommen und gehen sehen. Und wenn du heute in die Zukunft blickst, wie gehst du ganz persönlich mit dem Gedanken um den Tod um? Also mit dem Wissen, dass jeder Mensch, also auch einmal du, sterben musst. Wie ist das für dich?
Also der Tod hat schon eine Bedeutung. Aber durch das Evangelium habe ich dann erfahren, Jesus hat diesen Tod besiegt, obwohl die Angst noch war. Aber ich konnte dann erfahren, Jesus ist da in meinem Leben eingetreten und er hat den Tod besiegt. Und da habe ich diesen Tod jetzt mit anderen Augen gesehen und auch gefühlt. Und deshalb hat der Tod zwar eine Bedeutung, er ist da, aber kann ich mich nicht vom Glauben irgendwie abbringen, sondern dieser Tod ist für mich der Übergang zum ewigen Leben. Das war es, was mich dann dazu bewogen hat, diesen Tod auch anzuerkennen. Und das ist jetzt der Unterschied, warum ich, wenn ich sterbe, es in dem Wissen, dass dieses Sterben das ewige Leben für mich dann bedeutet, dass ich nicht den ewigen Tod erleide, sondern der, wenn ich sterbe, zwar den Tod erleide, aber auch das Geschenk von Jesus annehme, nämlich das ewige Leben.
Rudi, vielen, vielen Dank für die Eindrücke, für die Geschichten, die du uns erzählt hast aus deinen 100 Jahren. Wir wünschen dir, dass es noch viele weitere Jahre hier auf Erden werden. Noch einmal vielen Dank, das war großartig. Und wer weiß, vielleicht machen wir es auch jetzt jedes Jahr zum 101. Geburtstag dann gerne wieder, wenn du möchtest. Ja, wir hoffen auch, euch hat die Folge sehr gefallen. Lasst uns wie immer über die üblichen Kanäle wissen, was ihr von der Folge gehalten habt, was ihr vielleicht noch wissen möchtet, was ihr Rudi auch gerne fragen würdet, sofern wir noch eine weitere Folge hinkriegen. Lasst uns das gerne wissen. Rudi, wir bedanken uns bei dir noch einmal ganz herzlich und auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Tschüss.